D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Einen schönen guten Abend. Kino, Serien und Fernsehen. Das ist eine Stunde Film und alle drei Dinge sind heute Abend auch drin in der Sendung. Das Fernsehen werden wir ausnahmsweise mal ganz besonders zelebrieren wegen einer Dokumentation, die da heute Abend um 22.30 Uhr im Bayerischen Rundfunk läuft. Der NSU-Komplex, der Director's Cut von Stefan Austs dokumentarischer Aufarbeitung des mediengrößten Neonazi-Prozesses der Nachkriegsgeschichte. Stefan Aust ist auch unser Gast heute Abend in der Sendung. Mit ihm werden wir über diese Sendung, über diese Dokumentation, die er in jahrelanger Kleinstarbeit angefertigt hat, sprechen. Außerdem haben wir 13 Jahre nach, und zwar nach Bridget Jones, der dritte Teil. Diese Woche in den Kinos, Bridget Jones Baby. Wir sprechen in der Sendung mit dem ewigen Mark Darcy. Colin Firth ist natürlich auch wieder mit dabei, genau wie Renee Zellweger als Bridget Jones. Und auch Colin Firth heute Abend, unser Gast in eine Stunde Film. Anna Wollner kommt vorbei mit den Filmnews der Woche. Da finden wir dann die angekündigten Serien unter anderem drin. Die Filmnews der Woche heute Abend, kleines Experimentalerlebnis für eure Ohren. Von Anna Wollner vom Flughafen Heathrow in London. Ja, die Frau ist ja ständig und überall immer nur unterwegs. Also hat sie das von dort gemacht. Klanglich eine Herausforderung, werdet ihr überstehen. Und dann schauen wir, und damit fangen wir gleich an, in eine Stunde Filmen einen neuen Film mit Ben Affleck. Der heißt The Accountant. Es ist die Geburtsstunde für mich gewesen eines ganz neuen Filmgenres, nämlich der Thrillatric Comedy. Ben Affleck in einem wirklich strangen, sarkastischen Mafia-Thriller, wie ich es bisher noch nie gesehen habe, freue ich mich drauf, auch in diesen Film mit euch reinzuschauen. In der nächsten Stunde eine Stunde Film, Vorhang auf, Bühne frei.
D-Radio Wissen.
Angenommen, Sie wären der Kopf des Sinaloa-Kartells. Die Kartelle zählen ihr Geld, indem sie es in LKW-Anhängern wiegen. Aber eines schönen mexikanischen Tages kommt Ihr Geldwäscher zu Ihnen und sagt, dass 30 Millionen fehlen. Wem vertrauen Sie die Buchprüfung an? Wer spürt das gestohlene Geld wieder auf? Deloitte & Touche, eine andere Wirtschaftskanzlei? Sie nehmen irgendwie Kontakt zu jemandem auf, der aus dem Stegreif jahrelang gefälschte Bilanzen in Ordnung bringt und lebendig aus der Nummer rauskommt. In 7 Monaten gehe ich in den Ruhestand, aber vorher will ich wissen, wer er ist.
Das schmeckt dem Chef der Steuerfahndungsabteilung des Finanzministeriums überhaupt kein kleines bisschen. Ray King heißt er, gespielt vom fantastischen J.K. Simmons. Das ist der Typ, der festgestellt hat, dass es offenbar einen einzigen Mann gibt, der unterschiedlichsten Mafia-Organisationen bei der Bereinigung ihrer Geschäftsbücher hilft. Irgend so ein ganz unscheinbarer Buchhalter, den man aber auch nicht festmachen kann. Der taucht mal hier auf, dann ist er wieder weg, dann wird er woanders gesehen mit anderen Mafia-Größen, dann ist er wieder weg. Christian Wolff heißt dieser ominöse Typ und wird im Film The Accountant gespielt von Ben Affleck. Das ist der bizarrste Film, den ich seit langem gesehen habe, in einer ganz bestimmten Hinsicht. Nicht, dass das jetzt so ähnlich wie neulich Swiss Army Man ist. Ihr erinnert euch da, wo der Ex-Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe diese furzende Leiche spielt. Das war bizarr auf eine andere Art und Weise. Dieser Film The Accountant ist so bizarr, weil man vordergründig einen klassischen Mafia-Thriller sieht. Auf der einen Seite sind die Guten, die Steuerfahndung, Finanzministerium, die wollen das aufdecken, diese Machenschaften der Mafia. Auf der anderen Seite ist dieser zwielichtige Typ Christian Wolff, gespielt von Ben Affleck, der Mafia irgendwie bei der Bücherbereinigung hilft. Damit ist es aber nicht getan. Es ist nicht das klassische Thriller-Schema, was wir hier sehen, sondern etwas vollständig anderes. Und ich versuche es anhand eines Beispiels euch klarzumachen, wie ihr euch das vorstellen müsst. Nehmt einen Mafia-Thriller, wie zum Beispiel Departed unter Feinden, und jetzt mischt ihr den mit dem sarkastischen, bösartigen, ironischen Humor von Deadpool. Denn das ist genau das, was passiert. Unser Buchhalter Christian Wolff ist nämlich mitnichten einfach nur ein Typ, der in seinem Nadelstreifenanzug hinterm Schreibtisch sitzt und guckt, dass er irgendwelche Finanzgeschäfte verschleiert, sondern der Typ hat noch eine Doppelidentität, über die ich gar nicht so viel verraten will. Aber die hat durchaus was mit dem Auftreten von Deadpool zu tun. Und die hat auch noch ein kleiner Hinweis für euch, die hat auch ein bisschen was mit Dexter zu tun. Ich sage nur Stichwort Codex. So, und das alles zusammengewürfelt zu diesem Film The Accountant hat auf mich den Eindruck eines ganz neuen Filmgenres gemacht, nämlich der Thrillatric Comedy. Also Romantic Comedy kennen wir schon seit Jahren, aber Thrillatric Comedy, also eine Komödie im Gewand eines wirklich knallharten Mafia-Thrillers, hat mich total weggehauen, das Ding. Unser Buchhalter ist also da unterwegs im Film und kämpft sich selber auch durch seine ominösen, mafiösen Geschäfte und wird dann beauftragt von einer Firma, auch da soll er die Bücher prüfen, und dann passiert das, was Helden, Superhelden oder Bösewichten, wie auch immer, was also Männern im Allgemeinen immer irgendwann passiert, sie treffen auf eine Frau.
Nickelbrille, grünes Sonnenschild und fürs Hemd so einen peinlichen Stifteinsatz und...
Ich habe auch einen Stifteinsatz.
Der sieht auch gut aus. Ich meine, seiner war peinlich. Der, ihrer ist schön. Der stand auf diese Ölbilder mit pokerspielenden Hunden.
Mir gefallen die pokerspielenden Hunde, weil Hunde nie auf irgendwas wetten würden und daher ist es so unstimmig. Mir gefällt Unstimmigkeit.
Anbandelungsversuche zwischen der kleinen Buchhalterin und diesem Pseudo-Buchhalter mit der zweiten Identität. Was ich etwas gewöhnungsbedürftig fand am Film, da weiß ich noch nicht genau im Nachgang, wie ich das einsortieren soll. Unser Buchhalter ist eine wichtige Info, ich habe sie trotzdem hinten dran gestellt, weil ich mir nicht sicher bin, wie ich es finden soll. Unser Buchhalter ist nebenbei auch noch Autist. Asperger-Syndrom. Da sehen wir so ein paar Rückblenden in seine Kindheit. Das muss ganz schwer gewesen sein. Das ist eine ganz, ganz schwere Form gewesen in der Kindheit. Er hat so eine Methodik für sich entwickelt, wie er dieses Asperger für sich im Zaum halten kann. Aber so gewisse Verhaltensmuster, was dieses Dinge müssen immer nach demselben Schema ablaufen angeht, das hat er weiterhin beibehalten. Und das ist so ein bisschen... Es ist eine Facette, die den Film noch ein bisschen bizarrer macht, die aber nicht unbedingt notwendig gewesen wäre, wenn ihr ab Donnerstag reingeht. Macht euch selbst ein Bild davon, wie ihr diesen Aspekt findet. Ansonsten kann ich ihn euch nur ans Herz legen. Ich hatte mich fantastisch unterhalten gefühlt. Wie gesagt, Departed unter Feinden, gemischt mit Deadpool, gemischt mit Dexter. Und ich meine nicht der letzten furchtbar schlechten Staffel von Dexter, sondern dem Guten, was davor war. The Accountant ab Donnerstag in den Kinos. Geht da mal rein. Und wenn ihr eine Meinung gefunden habt, dann teilt sie mir auch gerne mal mit. Könnt ihr mir mailen. Würde mich mal sehr interessieren, wie ihr diesen Film findet.
Jagdszenen in Dunkeldeutschland. Hier in Thüringen begann es und hier endete es auch. Ein mörderisches Drama mit 10 toten Opfern und 2 toten Tätern. Manchmal trafen sie sich irgendwo auf einer Waldlichtung und tanzten zu ihrer Musik. Rechtsrock, Heavy Metal. Es war die Musik, die sie zusammenhielt, anfangs. Und fast immer waren sie dabei. Uwe Mundlos, Beate Zschäpe, und ihre rechten Kameraden aus ganz Deutschland. Eine verschworene Gemeinschaft, geeint in ihrer Gesinnung. Neonazis, Ausländerfeinde, hasserfüllte Rassisten.
Jetzt möchte ich gerne mit euch zusammen Fernsehen gucken. Ihr wisst, das ist dieser alte viereckige Kasten, den kaum noch einer von uns benutzt, wenn da nicht gerade mal was läuft, was sich wirklich lohnt. Heute Abend ist das der Fall, 22.30 Uhr bei den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk. Da gibt's die Doku der NSU-Komplex. Und spätestens bei Komplex sollte schon was klingeln. Genau, da war doch mal was. Bader-Meinhof-Komplex, das muss also doch irgendwas mit diesem Aust zu tun haben. Hat es auch, denn genau der steckt auch hinter dem NSU-Komplex. Und es ist mir eine extrem große Freude, dass ich ihn wenigstens am Telefon habe, wenn er schon nicht heute persönlich in die Sendung kommen konnte. Schönen guten Abend, Stefan Aust.
Ja, guten Abend.
Lassen Sie uns das ein bisschen gemeinsam aufdröseln nochmal. Der NSU, also der nationalsozialistische Untergrund, ist ja die rechtsradikale Terrorgruppierung, die aus Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe bestand. 3 Leute nur, könnte man sagen, die aber einen immensen Schaden angerichtet haben. Von mindestens 10 Mordopfern ist die Rede. Und vieles kommt auch jetzt erst heute ganz langsam ans Tageslicht. Unter anderem durch diesen Absurdistan-Prozess, an dem uns Beate Zschäpe seit 2013 teilhaben lässt. Was für eine Recherche-Frickel Arbeit war das für Sie und Ihr Team, überhaupt erstmal den Stellenwert der NSU in der gesamten rechten Szene auszumachen?
Als ich damals den Bader-Meinhof-Komplex geschrieben habe, da habe ich 3 Jahre meines Lebens verbracht, die Recherchen zu machen und das Buch zu schreiben. Da hatte ich in meiner Wohnung 60 laufende Meter Aktenordner stehen, so nebeneinander aufgereiht, 60 Ordner. Hm. So, um die zu beschaffen, habe ich mein Auto manchmal mehrmals bis unter die Decke und Kofferraum vollgeladen, um die Akten nach Hause zu schaffen. Und die habe ich alle gesichtet. Hm. Wenn Sie das vergleichen mit den Ermittlungsakten und den Unterlagen, die es zu dieser ganzen NSU-Geschichte geht, da müssen Sie mindestens eine Null dranhängen. Da sind nicht mindestens 60 Meter, sondern mindestens 600 Meter Akten. Und Sie müssen sich erstmal durch dieses Material durcharbeiten, um dann auch feststellen zu können, was ist jetzt eigentlich wichtig und was ist nicht so wahnsinnig wichtig. Und an der neuesten Entwicklung können Sie eben eines sehen, ob irgendetwas wichtig ist oder nicht wichtig ist. Das wissen Sie am Anfang gar nicht unbedingt. Und das, was wir gemacht haben, wir haben eben versucht, die ganze Geschichte der rechtsradikalen, also der ultrarechtsradikalen Bewegung in Thüringen und Umgebung zu klären, soweit wie es geht aufzuklären. Natürlich ganz wesentlich anhand von Ermittlungsakten, die uns zugänglich waren. Und da geht es eben damit los, dass es eben in Thüringen diesen Thüringer Heimatschutz gab. Und aus dieser rechtsradikalen Bewegung, Thüringer Heimatschutz, sind dann eben Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos hervorgegangen und haben dann diese Mordserie begangen. Und da stellt sich ja von vornherein schon mal die Frage, dieser Thüringer Heimatschutz hatte zig Mitglieder, und zwar wirklich knallharte Typen, ob tatsächlich nachher die Mordserie an den ausländischen Kleinunternehmern, ob es tatsächlich nur die beiden gewesen sind, die diese Leute erschossen haben, oder ob mehr Leute daran beteiligt gewesen sind. Und wir waren immer der Auffassung, die Wahrscheinlichkeit, dass es nur die beiden plus Beate Zschäpe gewesen sind, die vielleicht im Hintergrund gearbeitet hat, haben wir immer für, will man sagen, möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich, aber lange nicht für sicher gehalten. Und so haben wir uns sozusagen über einen langen Zeitraum, selbst was die Recherchen anbetrifft, aber auch was die Ereignisse anbetrifft, in diese Materie eingearbeitet und haben versucht, so weit wie es geht, rauszuarbeiten, was sich abgespielt hat, aber auch, wo die unklaren und offenen Fragen sind. Und je tiefer Sie eintauchen, desto mehr finden Sie davon.
Haben Sie jemals im Laufe dieser Recherchen das Gefühl gehabt und auch im Laufe dieses gesamten Ermittlungsprozesses, dass es vielleicht ein gewisses Interesse gäbe, die Öffentlichkeit glauben zu lassen, diese drei seien der harte Kern und quasi mit zwei Drittel der Beseitigung dieses harten Kerns plus der einen Inhaftierten sei man das Problem los?
Ja, ganz sicher ist das der Fall. Und zwar unter verschiedenen Umständen und verschiedenen Gesichtspunkten. Tote Täter sind bequem. Mhm. Die muss man nicht vor Gericht stellen, die muss man nicht die Schuld nachweisen. Sie haben durch ihren Suizid sozusagen selbst eingeräumt, dass sie die Täter sind, haben sich selbst gerichtet. Das macht die Sache ziemlich praktisch. Deswegen muss man auch gar kein Verfahren mehr gegen sie führen und einsperren muss man sie auch nicht. Das heißt, das ist eine einfache Angelegenheit. Deswegen ist erkennbar, dass die Bundesanwaltschaft, ich bin neulich auch mal da gewesen und habe mit denen genau darüber geredet, dass die, also ich würde behaupten, mit einem professionellen Tunnelblick an die Geschichte rangehen. Die wollen nämlich Frau Zschäpe nachweisen, dass sie mit dazugehörte und die wollen sie ins Gefängnis bringen, wahrscheinlich auch zu Recht. Und ein paar Mittäter oder Helfer, die auf der Bank mit auf der Anklagebank sitzen, ebenfalls zu irgendwelchen Haftstrafen verurteilen. Das Interesse, den Fall wirklich aufzuklären, konnte ich bei denen, die die Bundesanwaltschaft in diesem Verfahren vertreten, nicht wirklich erkennen. Im Gegenteil, die werden richtig pampig, wenn man ihnen sagt, hören Sie mal, haben Sie sich mal folgende Frage gestellt, ist das eigentlich wirklich geklärt? Das ist die eine Seite dabei. Die andere Seite ist wiederum hochinteressant. Parallel zu dem Verfahren in München führt die Bundesanwaltschaft man nennt das ein Strukturermittlungsverfahren, aber in Wirklichkeit ist es ein neues Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Mordes. Das heißt, es wird parallel dazu weiter ermittelt. Und ich weiß sowohl von der Bundesanwaltschaft als auch vom Bundeskriminalamt, dass permanent, das müssen Sie sich mal vorstellen, permanent 20 bis 30 BKA-Beamte sich nur mit den Ermittlungen in diesem Fall beschäftigen. Das heißt, in Wirklichkeit sind die auch nicht so sicher, dass sie alles aufgeklärt haben. Hm. Und dann kommt natürlich eine ganz andere Behörde dazu. Ich vermute, dazu werden Sie gleich eine Frage stellen.
Ja, zu der Behörde kommen wir auf jeden Fall noch. Der Reihe nach, Sie haben eben selbst angesprochen, den Thüringer Heimatschutz. Da ging vieles draus hervor. Sie haben auch mit ehemaligen Weggefährten der drei NSU-Mitglieder gesprochen, in der Doku mit denen gedreht, mit inhaftierten, verurteilten Neonazis, denen die rechte Gesinnung zumindest zum Teil immer noch bei jedem Wort ins Gesicht gemeißelt steht. Wie überwindet man da im Dialog mit solchen Leuten den Brechreiz oder überwindet den die Neugier und das erhoffte weitere Puzzleteil, das man vielleicht durch solche Gespräche findet?
Mir hat mal ein befreundeter Kameramann gesagt, wenn der in den Krieg geht und dreht irgendwelche schrecklichen Dinge, solange er durch die Kamera guckt, hat er sozusagen den professionellen Blick darauf. Sobald er die Kamera runtersetzt, ist er sozusagen ein Mensch, der auch, den es auch wirklich ekelt, wenn er das sieht. Sie müssen, wenn Sie solche Fälle recherchieren, daran gehen, sagen wir mal, wie ein Arzt an eine Krankheit. Wenn der sich davor ekelt, dass wenn er Blut sieht, dann kann er auch kein Arzt sein. Das heißt, wenn man als Journalist sich mit solchen Dingen beschäftigt, dann muss man auch sich im Grunde mit jedem unterhalten. Ich sage immer, ich rede im Zweifel auch mit des Teufels Großmutter, wenn ich auf irgendeine Weise dann zu neuen Erkenntnissen komme. Deswegen war es keinesfalls so, dass wir eine Scheu davor hatten, uns mit Leuten aus dem Thüringer Heimatschutz, die den mitgegründet haben, zu unterhalten und sie zu interviewen, sondern es war auch notwendig dafür, um zu wissen, wie diese Leute ticken. Zum Beispiel den Gründer des Thüringer Heimatschutzes, Tino Brandt, der im Gefängnis sitzt. Und dazu müssen Sie wissen, der ist der Gründer des Thüringer Heimatschutzes und er war gleichzeitig V-Mann des Verfassungsschutzes in Thüringen.
Da dreht sich einem nicht wesentlich weniger, wenn auch in eine andere Richtung der Magen um, wenn man sich das ebenfalls davon Ihnen dokumentierte, jahrelange Rumgewurschtel des Verfassungsschutzes in der rechten Szene anguckt. Da wurden übelste Neonazis auf Staatskosten vom Verfassungsschutz angeheuert, die zwar einerseits ihre rechten Kollegen, deren Vorhaben und Organisationen verraten haben, die aber andererseits dafür dann auch ihre nächsten Flugblätter oder Nagelbomben schön mit ihrem V-Männergehalt aus Steuergeldern finanzieren konnten.
Na, das zeigt die Grundproblematik von V-Leuten in dieser Szene oder auch in den meisten Szenen. V-Leute werden gebraucht. Jeder Nachrichtendienst der Welt braucht auf irgendeine Weise sozusagen Spitzel in der Szene, über die er Informationen rausbringen kann. Und das sind normalerweise ja keine Beamten, die man in diese Szene einschleust und auf deren Ehrlichkeit man sich verlassen kann, sondern es sind Leute aus dieser Szene, die zumindest auf beiden Schultern tragen. Manchmal könnte es auch sein, dass sie sich eher als Agenten des Verfassungsschutzes in ihrer Szene fühlen. Manchmal kann es aber auch sein, und das ist in diesem Fall eigentlich die Regel, dass die einfach Mitglieder dieser rechtsradikalen, militanten Szene waren und sich ein kleines Zubrot verdient haben, indem sie an den Verfassungsschutz berichtet haben und sich selbst und die Tätigkeiten ihrer Kameraden verraten haben, zum Teil aber auch nur zum Teil verraten haben, indem sie gesagt haben, ja, wir machen Ausmarsch da und da, aber was die tatsächlich vorhatten und was sich sozusagen im Dunkeln abgespielt ist, darüber haben sie nicht berichtet. Und das hat natürlich einerseits den Verfassungsschutz mit Informationen versorgt, aber andererseits auch nur mit sehr unzulänglichen Informationen, von denen sie auch nicht wussten, auf welche Weise sie die verwerten können und wie verlässlich die sind. Und dann kommt noch eines dazu, und das ist in diesem Fall, glaube ich, ganz besonders problematisch. Und das habe ich denen, und ich kenne eine ganze Menge von denen, bis sozusagen in die höchsten Etagen. Das habe ich ihnen niemals geglaubt, und das glaube ich ihnen immer weniger. Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Über diesen langen Zeitraum dieser Mordserie gibt es sozusagen drei separate Ermittlungen. Die eine Ermittlung ist wegen vergleichsweise harmloser Taten, Sprengstoffattrappen und dergleichen mehr, ermittelt man gegen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt und auch noch ein paar andere. Und dann tauchen die unter und man macht einen unglaublichen Aufwand, um die zu finden, jedenfalls nach außen hin. So, das ist die eine Ermittlung. So, dann gibt es eine zweite Ermittlung. Gibt es diese Mordserie, dazu noch den Nagelbombenanschlag in Köln, einen Bombenanschlag mit schweren, schlimmsten Verletzungen. Das heißt, gibt eine Reihe von 9 plus einen Mord nachher an der Polizistin, also 10 Morde insgesamt. Und da ermitteln die auch wie die Weltmeister dran rum. Es ist eine der größten Ermittlungsaktionen überhaupt gewesen. Und dann gibt es eine Serie von Banküberfällen. Und da ist auch eine weitere Gruppierung der Polizei dran gewesen, um da zu ermitteln. Und es gibt, wenn Sie sich das heute angucken, gibt es überall Parallelen zwischen diesen Dingen. Und angeblich soll, bei der Polizei kann ich das noch nachvollziehen, weil die natürlich zielgerichtet eine bestimmte Serie von Taten untersucht haben. Aber es gab immer Verbindungen zum Verfassungsschutz, zum Thüringer Verfassungsschutz, aber natürlich auch zum Bundesamt für Verfassungsschutz, die diese Gruppierung mit Spitzeln durchsetzt haben. Und es kann mir niemand erzählen, dass es nicht ein paar Leute gegeben hat. So dämlich sind die alle nicht. Ein paar Beamte, die sich damit beschäftigt haben, die wenigstens den Gedanken hatten, dass diese Taten etwas miteinander zu tun hatten. Das heißt, die auf den Gedanken gekommen sind, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos aus dieser radikalen rechten Szene, wir kennen die, die sind untergetaucht, wir haben sie verfolgt mit V-Leuten, könnten etwas mit dieser Mordserie zu tun haben. Dass da keiner drauf gekommen sein soll, das glaube ich nicht.
Drängt einem fast den Wunsch auf, dass man dem Verfassungsschutz vielleicht mal den Verfassungsschutz auf den Hals setzen sollte?
Ja, die machen auch, man muss sagen, der jetzige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, den wir auch im Interview in dem Film ausführlich zu Wort kommen lassen, der hat den Job erst übernommen, nachdem dieser Fall aufgeklärt oder aufgeflogen ist, muss man ja sagen.
Und der auch im Interview nicht besonders glücklich aussieht.
Der ist auch nicht besonders glücklich über das, was er da übernommen hat und über das, was seine Kollegen oder seine Vorgänger dort verzapft haben. Und die versuchen natürlich auch, einigermaßen aufzuklären, was sich in der Behörde abgespielt hat. Aber das ist nicht mehr so einfach aufzuklären, denn es sind Akten in großem Umfang geschreddert worden, zerstört worden. Sie müssen sich mal vorstellen, da ist eine Mordserie mit 10 Morden. Die beiden Haupttäter, mutmaßlichen Haupttäter, Mundlos und Böhnhardt, sind tot in dem Camper aufgefunden worden. Das Haus ist abgefackelt worden und da liegen Reste drin und dann findet man Pistolen und man findet Bekennervideos, aus denen hervorgeht, dass die für diese Mordserie verantwortlich sind. So, dann taucht Frau Zschäpe für 2 Tage oder so unter und geht dann zur Polizei und stellt sich der Polizei. So, und an wenige Stunden, nachdem Frau Zschäpe sich der Polizei gestellt hat, geht ein leitender Beamter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, gibt gegen den Widerstand der dafür zuständigen Beamtin die Anweisung, die Akten alle im Zusammenhang mit dem Thüringer Heimatschutz rauszusuchen, und gibt dann die Anweisung, die zu zerstören, zu schreddern. Die V-Mann-Akten aus den Leuten aus diesem Umfeld zu schreddern. So, und dann wird uns als erstes erzählt, das ist sozusagen die offizielle Version gewesen, ja, die hätten sowieso, weil die Zeiten abgelaufen sind, aus Datenschutzgründen längst zerstört werden müssen. Und nun im Zusammenhang mit diesen Ermittlungen hat man die Akten gesucht und gefunden und plötzlich festgestellt, oh Gott, die hätten ja geschreddert werden müssen. Schon lange. So, und dann schreddert man sie. Nun haben wir aber, und das ist auch erst wenige Wochen her, gefunden, ein ein Vernehmungsprotokoll der Bundesanwaltschaft mit diesem Beamten, der die Akten, die Anweisung gegeben hat, die Akten zu schreddern. So, wissen Sie, was der sagt? Der sagt, nein, wir haben die Akten geschreddert, weil man dann ja nicht mehr nachprüfen kann, warum wir nichts davon gewusst haben.
Ja.
Das war eine gezielte, gezielte Vernichtungsaktion, um zu vertuschen, in welcher Form die V-Leute des Bundesamtes für Verfassungsschutz, ungefähr ein Dutzend im Übrigen, damit zu tun haben könnten.
Was auch schon ohne dieses Geständnis quasi auf der Hand lag, dadurch
das lag
aber.
Auf der Hand, aber dass der das jetzt auch noch in einer Vernehmung ganz offen zugibt, finde ich schon ehrlich gesagt. Na, das ist wenigstens mal ein Schritt in Richtung die Auflösung.
Das war der längste und gleichzeitig spannendste Fernsehtipp, den wir jemals in der Geschichte von Eine Stunde Film bei D-Radio Wissen gemacht haben. Heute Abend 22.30 Uhr im Bayerischen Rundfunk, der NSU-Komplex. 90 Minuten Director's Cut, vieles, was ihr definitiv noch nicht wusstet, aber dringend wissen solltet. Deswegen heißt unser Radio auch, wie es heißt. Ich hatte von den 90 Minuten bestimmt gute 80 den Mund ziemlich weit offen, bedanke mich sehr herzlich beim Macher der Doku und einem der größten deutschen Journalisten unserer Zeit. Herzlichen Dank. Das mussten Sie sich jetzt noch von mir gefallen lassen. Herzlichen Dank, Stefan Aust.
Ich danke Ihnen sehr. Ich danke.
Jetzt gibt's alles, was so neu ist, dass es Anna Wollner heute am Flughafen Heathrow in London einsprechen musste.
D-Radio Wissen.
Film News.
Bad Affleck. Soll er sich doch einfach gleich umbenennen, der Ben, in Bad Affleck? Gerade diese Woche neu im Kino mit The Accountant kann er sich jetzt schon auf seinen nächsten Einsatz im Batmobil vorbereiten. Nach den bereits gelaufenen Filmen Batman vs. Superman und Suicide Squad und dem für November 2017 geplanten Superhelden-Mashup Justice League folgt Auftritt Nummer 4 in The Batman. Und wenn bisher noch unklar war, wann genau es da eigentlich weitergehen soll, haben wir jetzt Neuigkeiten für euch. Der Bösewicht des Fledermaus Krankenhausabenteuers hat sich verplappert. Joey Manganiello, aka Deathstroke, sagte in einem Interview, dass die Dreharbeiten im Frühjahr 2017 beginnen sollen und der Filmstart wohl für ein Jahr später geplant sei. Damit würde zwischen den Kinostarts von Justice League und The Batman wieder ebenso viel Zeit liegen wie schon zwischen den ersten beiden DC-Abenteuern. Fest mit eingeplant sind übrigens auch Jeremy Irons als Alfred und J.K. Simmons als Commissioner Gordon. Erst Daily Soap, dann Studentenkunstfilm. Gut, dass die Karrierechancen nach jahrelangem Soap-Darsteller-Dasein in Sachen ernstzunehmende Schauspielkunst nicht immer die rosigsten sind, ist landläufig bekannt. Dass die Kunst manchmal aber auch ganz seltsame Wege geht, beweist jetzt Raoul Richter. Raoul wer? Richter. 7 Jahre lang als Dominik Gundlach in GZSZ zu sehen. Bitte? Ihr wisst nicht einmal, wer Dominik Gundlach war? Wir auch nicht. Und darum geht es ja auch gar nicht, sondern darum, was Raoul Richter jetzt macht. Nämlich Karriere als Star in einem absolut durchgeknallten Studentenfilm zu sein. Laser Pope. Richter spielt darin einen jungen Papst, der einem Attentat zum Opfer fällt und damit viel zu früh vor seinen Chef und Schöpfer zu treten droht. Dank einer geheimen Militäroperation wird der halbtote Papst aber gerettet und als rächender und um sich ballernder Laser Pope ins Leben zurückgeholt. Bitte? Klingt nach Robocop nur mit einem durchgeknallten Papst in der Hauptrolle? Ja, absolut. Nur noch viel, viel B-Movie-trashiger. Wir haben den Trailer im Netz gesehen und sind nachhaltig verstört. DiCaprio rettet die Welt. Wieder. Den kennt ihr aber, oder? Leonardo DiCaprio, diesen Umweltaktivisten, der manchmal, wenn er Zeit dazu hat, auch den ein oder anderen Film dreht. Gut. Genau dieser Herr DiCaprio hat nämlich eine neue Idee. Wobei, neu ist die jetzt auch nicht. Er hat das vor, was Disney gerade am laufenden Band macht, nämlich alte Zeichentrickklassiker als Realverfilmungen neu rauszubringen. Bei Disney sind es das Dschungelbuch, Aladdin und die Schöne und das Biest oder auch Mulan. Bei Leonardo DiCaprio ist es Captain Planet. Über 100 Zeichentrickfolgen gab es zwischen 1990 und 1996 mit dem blauen Retter des gleichfarbigen Planeten, dem Anprangerer von Umweltverschmutzung und Rächer der bedrohten Tierarten. Jetzt soll er, zumindest auf der Leinwand, zu echtem Leben erwachen. Ob DiCaprio die Titelrolle selbst anstrebt, den Film nur produziert oder vielleicht sogar erstmals Regie führt, ist nicht klar. Auch nicht, ob es ein Kinofilm und eine TV-Serie wird. Klar ist nur, die Erde muss gerettet werden und DiCaprio hilft. Wieder.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
So, jetzt noch einer für die Mädchen am Dienstagabend. 13 Minuten haben wir ja noch, bis die eine Stunde Film rum ist. Und 13 ist auch unser Stichwort. Ja, 13 oder 12 Jahre ist es her. Manche streiten sich, gilt jetzt die Produktion oder gilt jetzt das Erscheinen des letzten Films? Also 2004 war es, als bei uns in die Kinos kam Bridget Jones am Rande des Wahnsinns. Das war der zweite Teil nach Bridget Jones, Schokolade zum Frühstück. 2004 also der letzte Bridget Jones Film in den Kinos gewesen. Jetzt haben wir 2016, macht also 12 Jahre später nach Kinoerscheinungstag, dass dieser dritte Teil, Bridget Jones Baby, am Donnerstag in die Kinos kommt. Ich bin in den Film reingegangen mit relativen Bauchschmerzen, gebe ich gerne zu, weil man natürlich dann so denkt, nach 13 Jahren, gerade wenn es noch so ein dritter Teil ist und nicht die erste Fortsetzung, taugt das was? Kriegen die das nochmal hin? Finden die die Rollen wieder? Ist das noch so lustig wie damals oder wird da einfach nur was nacherzählt? Tatsächlich ist dieser dritte Teil von Bridget Jones um Längen besser geworden, als ich befürchtet hatte. Ich habe einige Male herzhaft gelacht, weil dieses Älterwerden tatsächlich auch in der Filmwelt stattgefunden hat. Also Bridget Jones ist nicht mehr, wieder gespielt von René Zellweger natürlich, nicht mehr das pummelige, schüchterne, unbeholfene Mädel von damals, sondern sie ist jetzt eine gestandene Frau. Sie ist TV-Produzentin und meistert ihren Alltag, wenn natürlich auch immer noch als Single, doch mit relativer Bravour. Auch Mark Darcy, wiedergespielt von Colin Firth, ist diese 12, 13 Jahre älter geworden und nicht mehr mit Bridget zusammen. Auch das wird keinen so wirklich wundern. Der Witz ist, die alte Geschichte von damals wiederholt sich insofern, als dass wieder Bridget zwischen zwei Männern steht. Sie lernt nämlich auf so einem durchgeknallten Festival Jack Quant kennen, gespielt von Patrick Dempsey. Ja, das ist klar, das ist der Neue. Hugh Grant hat ja rechtzeitig gesagt, er macht nicht nochmal mit. Den lernt sie also kennen auf diesem Festival und dann passiert, was Bridget Jones klassisch ist, innerhalb von relativ kurzer Zeit landet sie mit beiden Typen, mit ihrem Ex Mark Darcy, der sich plötzlich wieder sehr interessiert, als auch mit dem Neuen, mit Jack Quant in der Kiste, wird schwanger und hat dann zwei Typen am Hacken. Mit beiden muss sie alles ab jetzt irgendwie hinkriegen, selbst den Schwangerschaftsvorbereitungskurs.
Ich bin so froh, dass du gekommen bist.
Ja, bin ich auch. Hier, ich hab dir einen Tee mitgebracht.
Oh, wow. Oh. Danke.
Cool, dich zu sehen, Mann. Ja. Aber in dem Tee ist jede Menge Koffein. Ich hab für dich einen grünen Smoothie.
Oh, danke schön. Sollen wir reingehen?
Wieso nicht? Klar. Ich nehme dir das ab.
Oh, alles danke klar. Schön.
Dann darf ich dein Handy tragen?
Auch das ist wunderbar. 2016, die beiden Männer bringen sich quasi gegenseitig um in lauter Political Correctness einer schwangeren Anfang mit 40-Jährigen gegenüber. Sehr lustig organisiert das Ganze, weil wir natürlich bis zum Schluss nicht wissen, wer denn nun der Vater von diesem Kind ist und alle drei so ein bisschen umeinander rumeiern. Ich hatte das große Glück, den alten Gockel sozusagen in der Runde treffen zu können. Mark Darcy, also Colin Firth, und habe mit ihm natürlich über diese 12-13-jährige Pause sprechen müssen und darüber, warum zum Teufel er es doch nochmal gemacht hat.
So Colin, finally we have you back as Mark Darcy. What made a never again turn into a maybe turn into a yes?
There was never a never again.
Okay,
no.
I had the feeling that you had sometimes in the past years where you weren't so very comfortable with having this character to be spoken about all the times when anybody talks about you.
I know, it's sometimes I've had to answer questions about whether it bothers me. Mm-hmm. And then it starts to get to be a thing, can you just, it doesn't bother me, it's fine. And it's questions about the questions. It does come up a lot, but it's never bothered me. And I the character is like any other. I've quite enjoyed playing it, and I'll play it if they ask me to, and I like the script, it's always fine.
Yeah. Mm. What we definitely see when you come up on the screen, Mark Darcy is completely there, like he never was gone. Are you Mark Darcy?
Probably not, but it's nice to have created that illusion, because that's what I tried to do. Because I couldn't remember, I hadn't thought about it at all, and except as an answer to journalists. And so when I had, when this came up, I had to go and look at the first film and just see what he looked like and what he sounded like, because I hadn't seen it since 2001. And the second film, whenever that was, 2002. So a bit of a long time ago. So I just thought, other people are probably more familiar with it than I am. I should just look and see. So I tried very hard to make him look and sound the way he did. So if you say he did, then job done. I'm pleased.
Absolutely nailed it, I would say.
Not that difficult in the end.
It all goes down, the whole Bridget Jones story goes down to Pride and Prejudice in the end. So let's turn it a bit around and ask, how proud are you that the prejudice for this movie has been so wrong? People saying like, oh, they're doing a third one after 12 years just to make some money or whatever. But people love it, fans love it, critics love it.
Well, you've said the right thing again. Thank you. We were all concerned about that, and I think that's probably what derailed the attempts to get it going, which have been going on for very many years now, was that it wasn't the reason to do it. You know, that there are obvious commercial incentives for perpetuating a successful franchise, and fine, you know, we want a success, and we'd all like to benefit from a successful franchise, but you can't do it for that reason or it won't work. You know, cinema is littered with misjudged sequels and bad romantic comedies. And so I think the time had to be right. Everybody had to be genuinely enthusiastic about doing it for its own sake. And so that was the spirit in which we eventually engaged. So I'm absolutely delighted that we've defied skepticism, because I think we have.
I was always wondering, 15 years of Bridget Jones and 15 years of Mark Darcy, what was first, playing Mark Darcy, the lawyer for human rights, or you, Colin Firth, caring about human rights yourself?
Oh, no, my concerns about my activities in terms of human rights have absolutely nothing to do with this. Mm-hmm. No, this is just a conceit for the purposes of romantic comedy. I got loosely involved in certain conversations about what kind of human rights might engage in, and, you know, but... Very, from a very superficial perspective, really. Mm-hmm.
sehr beeindruckend. Colin Firth, der Augenblick, in dem er die Bildfläche betritt, die Leinwand betritt als Mark Darcy, wirkt es, als wäre er nicht eine einzige Minute weg gewesen, als würde er diese Rolle einer seriengleich die letzten 12, 13 Jahre einfach durchgespielt haben. Ein wundervoller britischer Gentleman, immer ein großes Vergnügen, ihn zu treffen, und der hat die Gerüchte ausgeräumt und gesagt, Moment, ich habe niemals gesagt, ich würde diese Rolle nie wieder spielen. Klammer auf, andere Leute haben das zwischenzeitlich ein klein bisschen anders gesehen. Er sagt aber, nein, das Drehbuch war super, wir haben uns super verstanden, also haben wir es gemacht. Kann ich bestätigen, sowohl er als auch Renée Zellweger, beide wieder 1:1 wie in den ersten beiden Filmen. Patrick Dempsey, ihr wisst, McDreamy, ne, aus Grey's Anatomy, fügt sich toll ein als neuer Dritter im Bunde. Großen Spaß gemacht, wenn euch die ersten beiden Filme gefallen haben, könnt ihr gefahrlos auch in den dritten Teil von Bridget Jones reingehen. Bridget Jones Baby heißt er, ab Donnerstag im Kino. Damit verabschiede ich mich für heute. Tom Westerholt ist raus.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.